Hallo und herzlich willkommen zu Episode 6 Sportradio 360 und Handball World in Kooperation. Kreisab heißt die Sendung und wir sprechen über Handball wie jede Woche. Mein Gast wie immer Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Am Wochenende gab es ein Vier-Länder-Turnier im Ruhrpott sozusagen in Krefeld, Oberhausen, in Dortmund. Hat die deutsche Handballnationalmannschaft gespielt gegen Russland, Island und Österreich, hat das Turnier dann am Ende mit 4-2 Punkten gewonnen. Welchen Eindruck hattest du von dem Turnier insgesamt, welche Wertigkeit das auch hatte und von der Leistung der deutschen Mannschaft im Speziellen?
Ja, also die deutsche Mannschaft hätte durchaus auch mit 6-0 Punkten das Turnier beenden können. Gegen Österreich war es einfach so, dass man zu viele Chancen, klare Chancen dann nicht genutzt hat. Sicherlich war Nikola Marinovic sehr, sehr stark am ersten Turniertag in Dortmund, hat auch einige wichtige Bälle pariert. Auf der anderen Seite sind es dann aber auch so Würfe wie ein vergebener Tempogegenstoß, eine Passungenauigkeit oder auch einfach eine falsche Wurfentscheidung gewesen, die dann vielleicht den möglichen Sieg verhindert haben. Da muss man sich nicht unbedingt auf den letzten finalen 7 Meter von Uwe Gensheimer versteifen, sondern das Spiel hat man eigentlich vorher außer Hand gegeben, als man zwischenzeitlich schon mal mit 5 Toren zurücklag. Die Reaktion der Mannschaft war dann entsprechend zu sagen, wir geben dann gegen Russland und gegen Island jeweils Vollgas. Bei den anderen Mannschaften hatte man gerade so ein bisschen den Eindruck, auch durch diese Verletzung, die sich Viktor Szilágyi im ersten Spiel zugezogen hat, dass man vielleicht nicht zu 100% zur Sache geht. Also gerade die Russen waren in der Abwehr doch noch sehr, sehr passiv gewesen in den ersten beiden Turnierspielen. Die Isländer haben mit Sicherheit auch noch ein paar Reserven. Aber insgesamt war das von der deutschen Mannschaft wirklich dann gegen Russland und Island einfach eine gute Leistung, die man auch dann entsprechend einordnen muss.
Treibt es dir als Handballfanatiker auch ein wenig die Tränen in die Augen, wenn man sieht, wie sich eine Mannschaft wie Russland jetzt da präsentiert hat, dass die bei der Euro mit dabei ist, aber Deutschland nicht?
Ja gut, die Europameisterschaft, die hatte man ja letztendlich schon vor der letzten WM weggeschmissen, als man das Heimspiel gegen Montenegro verloren hatte. Das ist natürlich schade, aber ich sag auch mal, wenn man sich zum Beispiel jetzt bei der Frauen-WM Dänemark anguckt, die jetzt eine Medaille geholt haben, die haben damals nach dem WM-Aus 2007 die richtigen Konsequenzen gezogen, entsprechend die Mannschaft umgebaut und ja, dann reicht es halt 6 Jahre später zu einer Medaille.
Das ist natürlich dann auch eine Frage von Perspektiven und dem, was da danach kommt. Wir hatten da ein paar junge Akteure jetzt dabei, auch weil es ein bisschen Verletzungsprobleme gab, gab da einige Ausfälle. Wer von den jungen Akteuren hat dir denn besonders gut gefallen? Also ich fand ja Finn Lemke relativ beeindruckend, der dann auch mal in der Lage ist, mit seiner Wurfgewalt und seiner Größe auch dafür zu sorgen, dass so ein Abwehrspieler auch mal auf ihn rauskommen muss, um dann auch mal Plätze am Kreis zu schaffen. Ist das so ein Akteur, auch zusammen mit Fabian Wieder von den Füchsen Berlin, der dann eine richtig gute Perspektive hat, oder muss man da noch sehr, sehr viel Geduld mitbringen?
Ich glaube, mit den beiden sollten wir noch ein bisschen geduldig sein. Es war jetzt das erste Mal, dass sie beide reingeschnuppert haben und das hat man auch beiden in ihren ersten Partien angemerkt. Also Finn Lemke hatte natürlich ein bisschen gegen Österreich das Wurfpech auf seiner Seite. Nikola Marinovic hat da wirklich gut pariert gehabt. Auf der anderen Seite hat er dann aber auch Anspiele gezeigt. Ich erinnere mich da an eins zum Beispiel auf einen weiten öffnenden Pass auf Patrick Grodzki. Was man nicht unbedingt von einem reinen Shooter oder sowas erwartet. Fabian Wiede hat auch seine Sache ordentlich gemacht in den beiden Partien gegen Russland und Island, wo er dann mitspielen durfte. Aber ganz klar, die Leistungsträger waren in diesem Turnier noch andere.
Das ist nett ausgedrückt. Wer denkst du denn, beziehungsweise anders gefragt, denkst du, dass der Bundestrainer in der nahen Zukunft vermehrt diese jungen Spieler dann auch dauerhaft einbauen wird? Oder hast du ein bisschen die Befürchtung, dass er dann doch wieder auf die altbewährten Kräfte setzen wird, die wahrscheinlich mit Deutschland nicht mehr wirklich noch einen Blumentopf gewinnen werden?
Naja, also erstmal geht's erstmal im Juni um die Qualifikation zur WM 2015. Das wird, denke ich mal, für Wiede und Lemke vielleicht noch ein bisschen zu früh kommen. Man hat gesehen, also wir können ja mal die Namen durchgehen, die jetzt gefehlt haben. Es haben Adrian Fahl und Steffen Weinhold im rechten Rückraum gefehlt. Es hat Michael Haas gefehlt. Dann hat, hilf mir mal auf die Sprünge.
Silvio Heinevetter hat zum Beispiel im Tor gefehlt, weiß ich noch.
Silvio Heinevetter hat gefehlt, kommt aber jetzt mit nach Tunesien letztendlich. Wobei man auch sagen muss, Dario Quenstedt hat da beste Werbung in eigener Sache betrieben, genauso wie das Martin Ziemer dann zumindest im zweiten Spiel gegen Russland getan hat. Gegen Österreich war es noch ein bisschen unglücklich. Ja, es sind halt insgesamt, einige sind verletzungsbedingt ausgefallen. Beeindruckt hat mich zum Beispiel auch der Innenblock dann mit Pekela und Winczek, der ja auch sehr jung ist und eine dauerhafte Perspektive dann bietet. Und ja, das wird man dann sehen müssen. Also gerade Holger Dlandorf hat noch eine sehr, sehr starke Leistung beim Turnier abgerufen. Da glaube ich, wenn er fit ist, wird er auch noch ein bisschen den Nummer 1 Status haben.
Ist ja auch noch keine 35 Jahre alt. Also ganz so schlecht ist es um den deutschen Handball dann doch nicht bestellt, was die Nationalmannschaft angeht. Wir wollen trotzdem einen Blick vorauswerfen auf die anstehende Euro in Dänemark. Die beginnt in ein paar Tagen, am 12. Januar nämlich, und dauert exakt 14 Tage mit dem Endspiel dann am 26. Januar. Und wir wollen uns die Gruppen ein wenig genauer anschauen und die mal ein wenig analysieren und dann schauen. Kurz noch zum Modus für die, die es nicht gerade auf dem Schirm haben. Es gibt 4 Gruppen mit je 4 Mannschaften und die beiden Ersten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, genau, falsch. Die 3 Ersten nämlich, die kommen dann in eine Hauptrunde und da gibt es dann 2 Gruppen A, 6 Mannschaften. Man nimmt dann auch die Punkte aus der Vorrunde mit und die beiden Erstplatzierten der Hauptrunde spielen dann über Kreuz in den Halbfinalspielen gegeneinander. Erstmal noch eine Frage zum Modus zu Beginn. Was gefällt dir denn besser, diese Geschichte mit der Hauptrunde dann nochmal oder wie es bei der WM ist, dann direkt mit der K.O.-Phase?
Also ich bin persönlich, denke ich, immer lieber bei der K.O.-Phase. Das hat mehr Dramatik. In der Hauptphase, Hauptrunde, hast du es dann oftmals so, wenn ein Spiel schon verloren scheint, ja, dann ist es halt verloren und es sind letztendlich nur 2 Punkte. In einem K.O.-Spiel weißt du, auch wenn du mal 4-5 Tore zurückliegst, du musst immer alles geben, weil ansonsten ist das ganze Turnier vorbei. Und ich mag einen K.O.-Modus immer mehr als eine Gruppenphase. Also Gruppenphase ist oftmals dann doch noch so, dass irgendwie 40 bis 50 Minuten etwas ruhiger gespielt wird und dann die Entscheidung dann wirklich in den letzten 10 Minuten nur fällt. Das ist in der K.O.-Phase manchmal anders.
In der K.O.-Phase hat man ja auch zumindest die eine oder andere Überraschung. Überraschung in Gruppe A wird es wahrscheinlich nicht geben, denn da spielt Dänemark. Die werden höchstwahrscheinlich mit 6-0 Punkten durchgehen. Alles andere wäre schon eine große Überraschung. Dann haben wir da noch Tschechien, Mazedonien und Österreich. Wen siehst du denn da auf den Plätzen 2 bis 3?
Das wird wirklich spannend werden bei Mazedonien. Die haben sich jetzt nochmal international verstärkt mit einem ehemaligen serbischen Nationalspieler. Und die sind natürlich sehr von Kirill Lazarov abhängig. Die Tschechen sind dann wiederum von Philipp Hiecher abhängig. Und Österreich hat vielleicht so ein bisschen den Vorteil, dass sie eine sehr breite Mannschaft haben. Viktor Szilágyi war natürlich ein sehr prägender Spieler im ersten Spiel gegen Deutschland bis zu seiner Verletzung. Aber ich glaube, gerade für das Turnier kann es auch ganz gut gewesen sein, dass die anderen gemerkt haben, so, wir können auch in Sachen Verantwortung übernehmen, das ein oder andere mehr beisteuern. Also denke mal, dass Österreich schon in die Hauptrunde kommen wird und dann, ja, Mazedonien, Tschechien ist das Duell Lazarov oder Hiecher.
Das würde ich auch so unterstreichen. Ich glaube, dass Österreich da mit dem breiten Kader, wie du es schon angesprochen hast, der Favorit sein sollte, zumindest den dritten Platz zu erreichen, eigentlich sogar Gruppenzweiter zu werden. Gucken wir mal auf die Gruppe B, da haben wir auch einen Favoriten, nämlich Weltmeister Spanien. In einer, wie ich finde, sehr, sehr ausgeglichenen Gruppe mit Island, Ungarn und Norwegen noch dazu. Das könnte für die Spanier sogar richtig eng werden. Denn ich habe so den Eindruck, dass die bei der letzten WM im eigenen Land sehr, sehr davon profitiert haben, dass sie eben vor der heimischen Kulisse gespielt haben. Und ist das vielleicht so ein wenig der schlechteste Weltmeister, oder den schlechteste will ich nicht sagen, aber der Weltmeister, der am wenigsten Favorit ist bei der danach folgenden Europameisterschaft? Wobei, wir hatten natürlich auch schon mal Deutschland 2008, aber könnte das bei Spanien auch so sein, dass die die Leistung der WM nicht unbedingt bestätigen?
Das könnte natürlich bei Spanien der Fall sein, allen voran, weil Spieler wie Sterbik und Aguinagalde ja jetzt wohl nicht beim Turnier dabei sein werden und die gerade natürlich im letzten Jahr bei der WM schon richtige Schlüsselspieler waren für Spanien. Inwiefern das dann im Tor mit Sierra und Gonzalo Pérez de Vargas und am Kreis dann mit, ich glaube jetzt ist Juan Andreu von Hannover nachnominiert worden und dann noch Gedeon Guardiola von Rhein-Neckar-Löwen. Inwiefern das aufgefangen wird, das ist dann eine sehr, sehr spannende Frage. Allerdings sind natürlich auch Island und auch Norwegen nicht gerade in Bestbesetzung am Start und auch Ungarn bangt ja noch ein bisschen um Laszlo Natsch.
Das wäre auf jeden Fall ein herber Verlust für die Ungarn, das ist ganz klar. Die Spanier, wo du gerade die Kreisläufer angesprochen hast, das sind ja jetzt auch nicht Weltklasse-Spieler, die danach geholt haben. Also das Reservoir an Top-Akteuren bei den Spaniern ist jetzt auch nicht unerschöpflich. Denkst du, wegen der homogenen Art der Spielweise sind die Isländer dann in dieser Gruppe Favorit?
Ich sehe die Spanier schon noch vorne insgesamt. Aber also jetzt am Wochenende hatten sie natürlich zu Hause gute Ergebnisse, wobei man das gegen Brasilien, Ägypten und Schweden nicht überbewerten sollte. Da war es gegen Schweden, war es eine 11-0 Lauf, der letztendlich die Partie gekippt hat und am Ende hat Spanien mit 6 Toren gewonnen. Ich sehe aber Spanien trotzdem so leicht in der Favoritenrolle, gerade auch, weil die Isländer ohne Alex Peterson und ohne Gudjon Sigurdsson jetzt die letzten Spiele bestritten haben. Ich glaube nicht, dass die Isländer die Favoritenrolle haben. Also
Du würdest dann tendenziell denken, dass eher Norwegen auf Platz 4 landen würde in dieser Gruppe?
Norwegen auf 4, ja. Das würde ich aktuell so einschätzen.
Dann wollen wir mal weiterschauen zu der Gruppe C. Da haben wir die Russen, über die wir eben schon ganz kurz gesprochen hatten, Polen, Serbien und Frankreich. Da würde ich mal schwer behaupten, dass die Franzosen und die Serben die beiden Mannschaften sind, die den Platz 1 unter sich ausmachen, wobei man auch die Polen natürlich nicht unterschätzen sollte, auf gar keinen Fall. Da kommt es aber auch immer drauf an, wer denn da spielt. Und ja, Russland wahrscheinlich die Mannschaft ist, die Platz 4 gebucht hat, mehr oder weniger. Würdest du mir dazu stimmen?
Da stimme ich mit dir überein. Also Russland im Moment würde ich sie auf dem 4. Platz sehen. Gefallen haben mir die beiden Spielmacher, also nicht nur Atman, sondern auch Avlitolin. Das war richtig schön, was die beiden da auf die Platte mal gezaubert haben ab und an. Aber letztendlich hat es bei den Russen bislang in der Abwehr zumindest nicht gestimmt. Und ja, gerade in dieser Gruppe, wo man dann doch sehr körperlich starke Gegner hat, kann ich mir schwer vorstellen, dass man ohne eine starke Abwehrleistung irgendwie Punkte holen sollte.
Ist ja schon irgendwie traurig, ne, was mit dem russischen Handball passiert ist in den letzten 10 Jahren, wenn man überlegt, was die für Weltklasse-Spieler mal gehabt haben. Ich kann mich natürlich hier in den Viktor Shilagi Außenstudios besonders gerne an Dmitri Torgovanov erinnern. Das war wahrscheinlich einer der besten Kreisläufer aller Zeiten. Eine Mannschaft, die jetzt auch zuletzt nicht mehr das gebracht hat, was sie vorher gebracht hat, was aber vielleicht auch daran liegt, dass sie einfach alles gewonnen hat. Das sind die Franzosen. Was erwartest du dir von der französischen Mannschaft im Speziellen jetzt nicht nur auf die Gruppe bezogen, sondern auch auf das Turnier? Denkst du, dass die wieder da zu dem Niveau hinkommen können, was sie vor ein paar Jahren mal hatten? Das wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, wenn man sieht, welche Spieler dann auch nicht mehr mit dabei sind.
Ich denke, es wird schwierig, diese Dominanz wieder auszustrahlen, die man ja zwischen 2008 und 2012 hatte. Aber für mich sind die Franzosen ein ganz klarer Kandidat fürs Halbfinale.
Klarer kann man es kaum sagen. Dann wollen wir direkt mal weiterschauen. Gruppe D haben wir nämlich noch. Und zwar mit Kroatien, Schweden, Weißrussland und Montenegro. Das ist die Mannschaft, die Deutschland aus der Qualifikation rausgeworfen hat. Da ist, glaube ich, die Rolle des Favoriten ganz klar bei den Kroaten. Die Schweden sollten wahrscheinlich dort Zweiter werden und Weißrussland und Montenegro kämpfen dann um Platz 3.
Das sehe ich ähnlich. Also da bin ich natürlich gespannt. Juri Schewtsov als Trainer der Weißrussen, wie weit er es mittlerweile geschafft hat, sich unabhängiger von Sergei Rutenka zu machen. Das wird sehr, sehr spannend werden. Ja, also Montenegro ist halt eine Mannschaft, die natürlich über ihren Kampfgeist kommt, klassisch auch jugoslawisch ein bisschen spielt. Von daher denke ich auch, dass diese beiden Mannschaften den dritten und vierten Platz unter sich ausmachen werden. Und aus deutscher Sicht muss man natürlich sagen, wenn man die EM verfolgt, wir werden ja dann in den WM-Playoffs gegen einen der Hauptrundenteilnehmer spielen müssen.
Das könnte ein hartes Los werden, ne? Vielleicht wird es ja wieder Montenegro, vielleicht wird es auch Weißrussland, wir werden sehen. Wer ist denn dann insgesamt dein Titelkandidat Nummer 1? Sind es die Dänen? Und wer sind deine anderen Medaillenkandidaten? Du hast eben gerade schon gesagt, Frankreich auf jeden Fall absoluter Kandidat fürs Halbfinale.
Also ich denke, dass die vier Top-Mannschaften, die es auch 2013 bei der WM gab, absolute Medaillenkandidaten sind. Also letztendlich Dänemark ist, denke ich, zu Hause in der Favoritenrolle. Spanien und Frankreich und Kroatien, das sind so immer gute Tipps fürs Halbfinale. Und ja, vielleicht kriegen wir mal eine kleinere Überraschung hin. Das wären dann schon die Isländer oder Ungarn für mich. Eine positive Überraschung sein könnten.
Hast du denn einen speziellen Spieler im Auge, der dem Turnier besonders seinen Stempel aufdrücken könnte? Oder vielleicht auch einen Überraschungsspieler, den man jetzt noch nicht so im Auge hat?
Ja, also wenn ich jetzt mal von den Tagen in Dortmund, Oberhausen und Krefeld zurückdenke, hat mir einen Dominik Schmid sehr gut bei den Österreichern gefallen, der durchaus ein gutes Potenzial hat, den die Bundesliga noch nicht entdeckt hat. Da bin ich gespannt, wie er sich bei der Europameisterschaft präsentieren wird. Ansonsten, Raul Santos ist natürlich sauschnell gewesen und wird sich da dementsprechend über die Konter immer wieder in den Vordergrund spielen. Ja, Afli Tulin habe ich genannt, der mir sehr gefallen hat. Von daher, das sind schon die Spieler, wo ich denke, es könnten mal so, da dürfte man mal ein Auge drauf werfen.
Als wäre es fast abgesprochen gewesen. Da haben wir nämlich gleich noch im Gespräch, im Interview Raul Santos. Also alle dranbleiben, die das noch hören möchten. Christian, ich bedanke mich für die erste Analyse vor der EM. Wir werden sicherlich während des Turniers dann nochmal einen Blick auf die ersten Ergebnisse werfen. Und hören uns dann gleich wieder hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Ja, zurück bei Sportradio 360 und Kreisab, der Handballsendung, dem Handball-Podcast. Und ich spreche mit Raul Santos vom VfL Gummersbach und der österreichischen Nationalmannschaft. Hallo Raul, grüß dich.
Hallo, hi.
Du bist jetzt schon in Dänemark, nehme ich an, oder?
Nee, wir sind noch nicht in Dänemark. Wir sind dann heute angekommen von dem Pirena-Turnier in Deutschland. Sind wir heute in Krems angekommen, noch in Österreich in dem Fall. Und ja, wir haben einen anstrengenden Tag gehabt, sage ich mal. Sehr aufwendig. Und jetzt heute mal mit einem Abendtraining das Ganze heute so abschließen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, einen anstrengenden Tag, dann noch Training. Wie unterscheidet sich denn das Training jetzt bei der Nationalmannschaft von dem normalen Training, das man immer unter der Woche im Verein hat?
Ja, also nachdem wir ja nicht wirklich so viel Zeit haben, mit dem Kader lang zu trainieren, ist es natürlich nicht so anstrengend, würde ich sagen, wie im Verein, sondern wir machen ja mehr so Taktik-Sachen und da haben die natürlich Aufspiele beansprucht und deswegen kann man einigermaßen so was leisten. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich schon körperliche Anstrengung dabei.
Jetzt habt ihr eine Gruppe, die, glaube ich, für euch relativ gut ausgelost wurde mit Dänemark. Ich denke, das ist der Top-Favorit in der Gruppe, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Die spielen ja auch im eigenen Land. Und Tschechien und Mazedonien, das sind aber zwei Mannschaften, die ihr durchaus schlagen könnt, oder?
Ja, wie du sagst, eben Dänemark ist zu Hause vor allem klar Favorit, aber nichtsdestotrotz haben wir zwei weitere Gegner, die wir auf jeden Fall ärgern können und nicht nur ärgern, sondern auch besiegen können. Das haben wir schon mal bewiesen, Tschechien Vorbereitungsspiel und Mazedonien auch Qualifikationsspiel. Da haben wir zu Hause gewonnen, leider nicht weitergekommen. Das heißt, die Tordifferenzen, aber trotzdem uns da gezeigt, dass wir einfach gegen größere Mannschaften auch gewinnen können. Und wie gesagt, ist natürlich, die Türen sind offen, ne?
Davon kann man ausgehen, dass man da ein bisschen was erreichen kann. Was ist denn das Ziel? Was habt ihr euch als Ziel gesetzt, nur die Vorrunde zu überstehen oder habt ihr intern dann doch ein bisschen größere Ziele?
Wir haben uns auf jeden Fall einfach uns als Mannschaft zu präsentieren und einfach die Leistung zu bringen und auf jeden Fall mal erstmal in die Leute zu kommen und dann sehen wir weiter, wie es bei uns aussieht. Aber natürlich, man hat immer seine Träume und man kann immer für sich selbst einfach ein Ziel so aus den einfach so austräumen, sage ich mal so. Aber wie gesagt, auf jeden Fall erstmal die Vorrunde überstehen, die natürlich machbar ist und weiteres werden wir sehen.
Du hast eine relativ interessante Geschichte. Du bist mit 11 Jahren aus der Dominikanischen Republik nach Österreich gekommen. Wie war das denn damals, die Umstellung für dich? Hast du da gedacht, oh, wo bin ich jetzt dahin gekommen? Wie schwer war die Umstellung da?
Ja, also auf jeden Fall nicht leicht. Es ist, denke ich, für jeden jungen Mann, der aus einem Land kommt, hier in die, sag ich mal, Winter hier, nach Österreich, das ist natürlich schon eine große Umstellung. Ne? Und aber nichtsdestotrotz, ich habe versucht, einfach mich gut zu integrieren hier und einfach das Beste draus zu machen. Und ich denke, das ist mir relativ gelungen und ich bin auch froh darüber.
Du spielst derzeit ja in Gummersbach, ein Verein, der mit der Meisterschaft nicht so viel zu tun hat. Dennoch ist die Entwicklung da in den letzten Wochen relativ positiv. Was ist denn da dann das Ziel? Kann das nur der Klassenerhalt sein auf Dauer? Man möchte ja irgendwann als Spieler vielleicht doch auch mal Titel gewinnen.
Ja, natürlich, ich meine, ich bin 21, ich denke, der Weg nach vorne ist relativ offen. Und was hier, natürlich hat man das Ziel, da irgendwann mal die deutsche Meisterschaft zu gewinnen oder einfach mal Champions League zu spielen und Pokal oder hin und her. Aber erstmal natürlich mit Gummersbach ist es wichtig, dass wir auf jeden Fall meinen Klassenerhalt behalten und wer weiß, ist ja auch noch nicht vorbei. Wir haben noch die Rückrunde und vielleicht können wir auch darüber hinaus uns ein bisschen steigern.
Was möchtest du denn selbst bei dir noch steigern? Du bist ja ein sehr athletischer Spieler, bist sehr schneller Spieler, hast einen guten Wurf. Was sind so Dinge, die du noch bei dir selber persönlich verbessern möchtest?
Ja, ich sage immer so, im Endeffekt kannst du alles verbessern. Natürlich, diese Erfahrungsgeschichte kann man, das kann man einfach nicht üben und nicht trainieren, das kommt dann von jeder Zeit. Aber sonst kannst du dich immer verbessern, da gibt es kein Limit eigentlich. Du kannst immer für dich trainieren, dich Wurfvarianten austrainieren, ausüben, konditionell, einfach vom Kopf her, wie gesagt, und alles andere, wie sagen wir, Erfahrung, das kommt sowieso von selbst. Mit 21 Jahren, würde ich sagen, kann man nicht da über Erfahrung reden. Da kommt man erst mit der Zeit und mit viel Spielzeit. Deswegen, ich denke, dass der Weg halt, also diese Träume, die ich für mich so als Ziel habe, dass noch kommen.
Hast du denn zumindest früher oder vielleicht jetzt dann auch sogar noch Vorbilder in so einem jungen Alter, dass du sagst, boah, so ein Spieler wie Lars Christiansen das früher war oder ein Stefan Kretschmer das früher war, das sind so Spieler, an denen ich mich orientieren möchte oder hast du da ganz jemand anderen oder überhaupt gar keine?
Doch, also ich auf jeden Fall, also ich bin auf jeden Fall, dass Lars Christiansen und auch Kretschmer schon sehr vorbildlich waren, auf jeden Fall auf die linke Außenposition. Vor allem finde ich auch derzeit, ist zwar nicht meine Position, aber finde ich einfach, dass er ein toller Spieler ist und einfach so gefährlich, dass wir das einfach jetzt in dem Interview ein bisschen ausprägen muss, ist schon vorwärts selber. Also gefällt mir schon sehr. Mein Nationalteam-Kollege, er hat schon einen sehr gefährlichen Torwurf, so unglaublich. Also, gefällt mir. Ich bin sehr von ihm inspiriert, muss man so sagen. Muss ich leider sagen. Ich glaube, ist so, weiß nicht. Sehr zwar gefährlich.
Was hat denn Österreich bzw. die österreichische Nationalmannschaft der deutschen Nationalmannschaft voraus, dass ihr als relativ kleines Land und auch als vor allem sehr kleines Handballland bei einer EM dabei seid und die deutsche Mannschaft nicht?
Puh, das kann ich ja ehrlich konkret sagen. Ich würde sagen, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe die Spiele nicht wirklich also live gesehen oder die Spiele, wo Deutschland in die Quali gespielt hat, aber ich denke, keine Ahnung, wir haben einfach. Ich kann nur von uns reden, weil ich spiele für Österreich und ich war auf Acher und ich habe das einfach miterlebt, wie wir das haben. Wir hatten auch gute Gegner, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also Serbien und Russland sind schon starke Leute und ja, also wir haben einfach eine kompakte Mannschaft, die nur die solche großen Big Teams gewinnen können, wenn einfach da alles stimmt, die Körperbeherrschung und einfach das Teamgeist und das haben wir einfach in den Tag draufgelegt und auf dem Paket. Und deswegen haben wir auch den Spiel der den zwei großen Mannschaften gewonnen. Und ja, ich würde sagen, keine Ahnung. Konkret kann ich eben die Frage nicht beantworten, wieso Deutschland das nicht geschafft hat, sich zu qualifizieren für die EM. Also, das ist natürlich sehr schade, aber das ist halt die Sport so.
Verfolgst du denn noch die Liga in Österreich oder ist das für dich jetzt im Prinzip komplett abgehakt?
Ne, klar, auf jeden Fall. Natürlich braucht man immer die Jungs und man kennt seine Leute. Ein paar junge Talente und so in die Liga. Man guckt auf jeden Fall wieder mal im Internet ein paar Ergebnisse und auch wenn Spiele eventuell anschaubar sind, natürlich da ein bisschen ein Blitz von nehmen. Ne? Also gucken, wie sich die Liga entwickelt und auch die Jungs, die natürlich Unterstützung brauchen und das man verfolgt schon auf jeden Fall die Liga.
Siehst du denn in der österreichischen Liga vielleicht auch mal eine Chance für eine Mannschaft, dass sie in der Champions League auf Dauer, ich will nicht sagen oben mitspielt, ja, aber dass sie vielleicht mal in der Gruppenphase auf sich aufmerksam macht, vergleichbar vielleicht mit den Kadetten Schaffhausen, ja, die in ihrer Liga immer das Maß aller Dinge waren, aber dann halt auch mal ein Achtelfinale in der Champions League erreicht haben? Oder ist das im Moment eher eigentlich unmöglich?
Ja, also unmöglich, würde ich sagen, auf jeden Fall sehr schwer, ne? Ja, natürlich schon. Die Teams, die im Champions League spielen, die haben halt natürlich echt Weltklasse-Spieler auf den Positionen. Und das ist natürlich, das ist ein kleines Land und dann sagt man, ja, aber es ist natürlich sehr schwer für Mannschaften, die sich auf jeden Fall weiterzukommen mit dem Champions League. Und ja, ist natürlich schade, aber es ist leider, man muss schon sagen, das Niveau ist halt noch nicht ganz mehr, aber wer weiß.
Dann eine Frage noch zum Abschluss, die ich dann stellen muss. Erst von der Dominikanischen Republik nach Österreich, dann von Österreich nach Deutschland. Was war denn schwerer? Oder was vermisst du in Deutschland, was du in Österreich immer hattest? Gibt es da irgendwas, gibt es da ein Essen oder sowas, was du vermisst, was du in Deutschland gerne hättest?
Ja, ich vermisse meine Internetverbindung. Nee. Nee, ja, also schon Essen, also muss man schon sagen, mir fällt schon das österreichische Essen so ein bisschen, muss ich schon sagen. Nee, also einfach nur, finde ich so, meine Mutter oder meine Freunde und die Eltern die mir einfach mal so, ja, das ist schon das Sache. Im Endeffekt findest du immer, man sagt immer, ja, das gibt's ja auch, Schnitzel und so weiter, oder Knödel, oder hier hin und her, aber diese spezial gemachte österreichische à la carte, weißt du, das ist einfach. Kann man nicht vergleichen. Aber gut, das ist halt so eine Sache. Natürlich Freunde und klar, natürlich. Aber das ist alles, wie gesagt, eine Einstellungssache. Ja, das ist halt so nein.
Gut, ich denke, es gibt auch schlechtere Länder als Deutschland, in denen man leben kann. Tja, dann bedanke ich mich erstmal, Raoul, für deine Zeit und ja, cool. Wünsche dir und Österreich bei der Euro natürlich viel, viel Erfolg. Wir drücken euch die Daumen, dass das mindestens dem Überstehen der Gruppenphase was wird. Da bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch. Das sollte auf jeden Fall klappen und dann wird man sehen, was am Ende dabei herauskommt. Also nochmal vielen Dank und viel Erfolg dann bei der Euro. Das war es übrigens dann auch für heute mit Kreisab hier auf Sportradio 360. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann.